New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcast. Heute keine Update-Folge, sondern ein sehr, sehr spannendes Interview. Zu Gast habe ich nämlich Isabella Thissen. Isabella ist Managing Director Digital bei RTL News, also eine Marke, die man ja auch schon hier und da mal gehört hat. Und mit ihr spreche ich nicht nur über ihre Rolle, was sie dort tut, sondern natürlich auch, wie generative KI bei so einem riesengroßen Medienhaus zum Einsatz kommt. Nicht nur für die internen Workflows und die internen Prozesse, sondern auch bei den Endprodukten, die dann alle am Ende des Tages auch nutzen. Was für Ideen jetzt schon umgesetzt wurden oder auch in der Zukunft vielleicht kommen, das werde ich mit Isabella besprechen. Unter anderem natürlich auch das Thema Fake News. Wie geht ein Medienhaus auch mit Fehlinformationen um? Und wie könnte denn vielleicht auch so eine Medienlandschaft in 5 bis 10 Jahren aussehen? All das heute in der Folge. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben. Viel Spaß.
Hallo Jens. Erstmal danke für die Einladung. Wie du schon sagst, mein Werdegang ist keine richtig gerade Linie, wie viele ja in der Medienbranche das so haben, sondern ich habe ganz initial mal Organisationspsychologie studiert und meine ersten beruflichen Stationen waren im Bereich HR, sowas wie Headhunting, wie Trainings von Führungskräften, Assessment Center. Und das war eher zufällig, dass ich damals dann in die Tech-Branche reingekommen bin. Ich habe ein paar Gründer in Spee kennengelernt, die eine HR-Software rausbringen wollten, die junge Talente mit dem passendsten Team matcht. Und über 3 Jahre habe ich dann das Startup einfach mit aufgebaut und einmal beruflich alles ausprobiert, was man so ausprobieren kann. Und wie so ein bisschen wie so ein Traineeship, also von der Konzeption des Matching-Algorithmus über Businesspläne für Investoren, Hiring von Führungskräften, Aufbau Key-Account-Management. Bin dann aber aus Leidenschaft bei Produkt und UX hängen geblieben, weil mir das am meisten Spaß gemacht hat, diese Plattform zu entwickeln und die Nutzererfahrung zu entwickeln. Das habe ich dann auch am Ende geleitet. War dann die Jahre danach einmal beim Jobboard Stepstone, das kennen wahrscheinlich viele der Zuhörer, habe dort die B2C-Produktteams geleitet, das heißt, wie die Plattform aussieht, wie man Jobs findet, wie man sich bewirbt auf Jobs, mit dem Team entwickelt und weiterentwickelt und bin dann 2018 zur RTL gekommen, also vor 6 Jahren und habe dort die News-Produkte verantwortet, zum Beispiel sowas wie eine NTV im digitalen Bereich, RTL.de, aber auch sowas wie Wetter.de, Kochbar.de, VIP.de, viele wissen nicht, dass es auch zur RTL gehört und das vom Produkt über Tech hin zu den Geschäftsergebnissen. Die letzten 2 Jahre habe ich einen kleinen Ausflug gemacht. Da war ich beim Sales House von RTL, der Ad Alliance. Da war ich dann COO und Mitglied der Geschäftsleitung. Da habe ich aber auch sehr ähnlich Produktteams geleitet, AdTech und Data Teams. Auch Werbetechnologie hat ja sehr viel auch mit KI tatsächlich zu tun. Also schon sehr viel Vorhersagethemen für Preise, wie quasi ein Werbemittel vom Kunden zu uns kommt, wie wir vorhersagen können, wie viele Kontakte wir machen. Also wir haben da schon sehr viel mit KI gearbeitet in dem Bereich und bin dann jetzt seit ungefähr 4 Monaten wieder bei der RTL News, also ein bisschen wieder zurück zu den Anfängen bei RTL und bin da jetzt Managing Director Digital und in der Funktion verantworte ich das digitale Produktportfolio, was RTL einmal im journalistischen Bereich hat, zum Beispiel NTV auf allen digitalen Kanälen wie Web, App, Car Entertainment und die Transformation unserer journalistischen Kernmarken von den klassischen Kanälen wie TV zu Multikanalmarken.
Mega spannend. Also total, vielleicht nicht, wie du sagtest, nicht der geradeste Lebenslauf, aber total spannende Rollen, die dann ja irgendwie dann doch ineinander greifen und dann ja mal wahrscheinlich aus allen Stationen irgendwas mitnimmt und jetzt hat sich wieder nach dem kleinen Ausflug wieder zurück zu RTL gebracht. Ja, mega spannend. Deine Rolle Managing Director Digital bei RTL News, das ist natürlich erstmal ein Titel mit ganz vielen Buzzwords. Kann alles sein, kann auch nichts sein. Ich gehe erstmal von allem aus. Wie sieht denn so deine typische oder deine Rolle aus mit so einem Titel auch bei RTL News unter dem Dach? Was ist so dein, also Arbeitsalltag wäre vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber in was für einem Bereich arbeitest und agierst du da?
Vielleicht erstmal, die RTL News ist quasi der Teil bei RTL, der sich hauptsächlich mit dem Informationsangebot von RTL, also mit News und Magazinen beschäftigt. Daneben ist immer der Entertainment. Das ist immer so, wenn die Leute RTL hören, denken sie immer direkt Dschungel, Bachelor. Kennen natürlich die ganzen Formate aus dem Entertainment und wir sind der Teil der Informationen und Magazine im TV, im Streaming, online und auch auf Social Media macht. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit der Frage, wie unser Portfolio heute und in Zukunft aussehen muss, damit Menschen in Deutschland ihre Zeit in unsere Inhalte investieren, sei es sehen, hören oder lesen. Und das ist aufgeteilt in 4 Säulen. Das eine ist das Thema Digital Publishing. Das kennen viele. Das sind Webseiten, Apps, die im News-Bereich unterwegs sind, wie eine ntv.de, eine rtl.de. Das geht in Produkt-Tech-Data-Business, so das klassische Publishing-Geschäft. Das zweite ist, wie wir in Zukunft News- und Magazininhalte im Streaming unterbringen. Also in welcher Situation kann es da interessant sein? Der Newsroom der Zukunft, das ist ein großes Thema. Also wie arbeiten wir eigentlich journalistisch in Zukunft mit der Technologie? Darunter gehört eben auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und die 4. Säule ist das Thema neue Geschäftsmodelle. Wie monetarisieren wir eigentlich in Zukunft unsere Marken, Personenmarken, unsere Inhalte? Und auch da Richtung Nutzer ist auch das Thema KI relevant. Heute sind wir schon sehr stark im linearen TV. Das kennen auch viele von RTL im News- und Magazinbereich. RTL aktuell, Punkt 12, exklusiv. Und einzelne Marken sind bereits stark auf allen Kanälen, wie zum Beispiel NTV. Und in Zukunft wollen wir eben steigende Zeitinvests der Nutzer auf allen Kanälen fördern. Ne? Streaming, Webseiten, Apps, Social Media und das eben mit dem Einsatz der unterschiedlichsten Technologien.
Generell hast du ja schon gesagt, ich glaube, man hat gar nicht so das Gefühl, wie groß oder wie vielseitig dann doch auch so der Konzern eigentlich ist, wie viele Marken dann auch dazugehören. Ich war ja dann auch bei der Ad Alliance letztes Jahr mit dem Fahrrad vor Ort. Das war ganz entspannt, weil ihr hier um die Ecke sitzt. Fand ich super cool, dass wir da so ein bisschen auch deine Insights mitnehmen können. Du hast gerade schon gesagt, bei der Ad Alliance war schon ein bisschen das Thema KI mit dabei. Das war da schon eine Rolle. Aber gerade bei RTL, gerade im Medienhaus, hat man natürlich nochmal einen ganz andere Vorstellung, was da KI machen kann. Gerade wenn man so viele Marken hat, verschiedene Stationen, verschiedene Medientypen. Und dann in der Kombination mit dem ja doch teilweise sehr krassen Hype aus dem Medienbereich, der sagt, generative KI kann jetzt alles tun. Da die Frage direkt, und ich glaube, das wird wahrscheinlich alle interessieren, wie setzt RTL KI ein? So eine ganz einfache Frage, aber vielleicht kannst du es mal so ein bisschen auch vielleicht einteilen, wo für euch vielleicht hauptsächliche Bereiche sind.
Ja, ist tatsächlich eine total spannende Frage, weil natürlich oft immer so das Thema aufkommt, ist KI jetzt ein Bereich und der entwickelt jetzt für so ein Medienhaus irgendwie alles ganz zentral, und wir haben uns einmal sehr bewusst dagegen entschieden. Also wir haben zwar eine Data Unit, die ja auch sehr viel nach außen kommuniziert, wo man sehr viel von uns mitbekommt, RTL Data, und da wird einmal gebündelt, wo wir überhaupt KI einsetzen, aber eher als Austauschforum, eher als, wie können wir voneinander von den Erfahrungen lernen und wie schauen wir, dass wir auch nicht Sachen doppelt entwickeln. Bei so einem großen Unternehmen kommt es ja schon mal vor, dass 2 Leute die gleiche Idee haben oder ein ähnliches Problem haben, und das führen wir darüber zusammen. Aber jeder Bereich schaut eigentlich sehr dezentral, bei welchen Aufgaben KI einen sinnvollen Mehrwert leisten kann. Und dieser KI-Circle, den ich gerade erwähnt habe, ist eher nur zum Austausch da. Und wir sehen KI eben nicht als Selbstzweck, deswegen auch nicht dieses eine zentrale Team, sondern wir sehen KI eher als eine weitere, zugegeben sehr smarte Technologie, die wir bei der RTL News dann einsetzen können, und glaube ich, im News-Bereich sind die 2 Säulen sehr wichtig. Zum einen ist es, wie können wir die Bedürfnisse der Nutzer noch besser befriedigen? Das ist so das KI nach außen hin, wie wir Features gestalten, wie wir vielleicht auch Personalisierung gestalten. Und das andere, das ist das nach innen hin zur Arbeitserleichterung für unsere Journalistinnen und Journalisten, indem wir einzelne Schritte im Workflow mit KI unterstützen und da auch diese leidigen Standardaufgaben auch manchmal erleichtern können. Und das sind so die 2 wichtigsten Säulen für den Einsatz von KI im Journalismus. Bei RTL insgesamt hat man natürlich noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten, wie in der Kommunikation, wie im Marketing, auch bei der Ad Alliance. Das ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Aber am Ende kann man immer sagen, dass wir einzelne Schritte entweder ersetzen für Kolleginnen und Kollegen oder vereinfachen oder eben für den Nutzer etwas noch personalisierter und noch passgenauer zu machen. Also das als die 2 wichtigsten Säulen.
Cool, mega spannend. Auch schön, dass das so halt überall eigentlich mitgedacht wird. Und am Ende des Tages, was man ja auch einfach nicht vergessen darf, ist ja nichts Neues. Also natürlich, generative KI hat sich viel entwickelt in den letzten Jahren, aber KI war ja auch schon vorher ein Thema. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Lass uns mal über die 2 Säulen sprechen, weil ich finde die auch einfach aus persönlichem Interesse, weißt du auch vom Vorgespräch, ganz viele Fragen gestellt. Die 2 Säulen, lass uns doch mal vielleicht zu den einzelnen Säulen mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Lass uns mal bei vielleicht den internen Sachen starten. Was sind für euch so Prozesse für die interne Produktivitätssteigerung, Prozesserleichterung, Prozessoptimierung, wo ihr jetzt KI schon einsetzt, wo ihr sagt, ja, das macht für uns schon einen Unterschied.
Ja, absolut. Genau, also wenn es ja um das Thema Content-Erstellung geht, dann wird ja immer schnell vom Ersetzen der Journalistinnen und Journalisten durch KI irgendwie. In 5 Jahren brauchst du uns nicht mehr, sondern irgendwie dann übernimmt KI das Ganze einmal. Also es ist immer direkt so sehr absolut. Und ich glaube, deswegen haben wir natürlich nochmal einen ganz sorgsamen Umgang damit, wo wir es denn einsetzen wollen und wo auch bewusst nicht. Also diese Priorisierungsentscheidung ist für uns immer am Anfang ganz wichtig, weil ein Teil können wir aus unserer Sicht besser und vertrauensvoller als eine KI, und KI soll eben nur einzelne Prozessschritte ersetzen. Und wo wir KI hauptsächlich als Support für unsere Redaktionen sehen, ist einmal dieses Thema Routineaufgaben, die sehr zeitintensiv, repetitiv sind. Das ist sowas wie beispielsweise bei der Recherche zu unterstützen. Wir haben ein riesiges Archiv mit Inhalten, mit Content, mit Videos, mit Texten, mit Audio. Und das zu durchsuchen aus Menschenhand ist manchmal auch einfach wahnsinnig aufwendig. Und da einfach den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, wie finde ich eigentlich den Inhalt, die Bilder, die ich suche, die ich vielleicht gerade im Kopf habe, oder wo kann ich mich auch inspirieren lassen von Themen, die dabei sind. Das ist definitiv etwas, der Rechercheteil der Aufgabe, genauso aber auch bei dem Thema Inhalteauswahl für bestimmte Marken und auch für das Thema Content-Erstellung. Ein großes Thema, was wir gerade auch in der Presse hatten, das haben vielleicht einige mitbekommen, ist der KI-unterstützte Newsdesk bei NTV. Da ist es so, dass wir täglich wahnsinnig viele Meldungen reinbekommen, also aus von den Nachrichtendiensten. Jetzt hier mal ein Beispiel dpa. Und wir müssen immer einmal bewerten, welche sind eigentlich für welche Marke relevant. Also jede Marke hat ja ein anderes Zielpublikum. Und da muss ich gucken, ist das für meine Marke relevant, diese Mitteilung? Dafür haben wir zum Beispiel KI eingesetzt. Das nennt sich bei uns, alles braucht ja immer ein cooles Wording, Hot Topic Discoverer. Also da geht es wirklich darum, das richtige Thema für die richtige Marke zu identifizieren. Da gibt es eine Empfehlung der KI, die aber immer nochmal ein Mensch dann einmal überprüft und schaut, ob es das Richtige ist. Und dann eben zu sagen, wie würden wir denn diese Meldung in unserer Markensprache übersetzen? Also da geht es gar nicht darum, dass wir einen Text komplett erstellen, sondern einfach nur, wie würden wir das ausdrücken? Und da hat die KI ein bisschen gelernt, wie spricht denn NTV, wie schreibt NTV digital, und kann uns einen Vorschlag machen, also verschiedene Headlines, verschiedene Intros. Da guckt aber auch immer noch mal ein Mensch drauf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade beim Thema Content-Erstellung. Am Anfang ein Mensch, der einmal das eingibt und sagt, was will ich auch erzählen, was sehe ich auch als wichtig an, nach außen zu erzählen. Und am Ende auch nochmal wirklich die finale Überprüfung, den finalen Schliff ist immer noch mal ein Mensch. Aber genau die Schritte dazwischen, die ich erwähnt habe, das ist ein super, super Beispiel dafür, wo es einfach helfen kann. Genauso wie Transkriptionen, ich glaube, das kennt jeder, Übersetzungen, das kennt jeder. Und auch bei dem Thema Vertonung haben wir auch schon wirklich über Audio echt interessante Use Cases, wie wir auch da den Alltag ein bisschen vereinfachen können.
Das ist cool, dass ihr auf der einen Seite vor allen Dingen auch dieses Asset, was ihr habt, als Datengrundlage jetzt viel effektiver nutzen könnt. Ich glaube, das sehe ich auch ganz viel bei B2B-Unternehmen. Wir haben oft ganz viele Daten und Datenschätze wirklich irgendwo, aber halt, ich meine, wie lange oder wie könnte man so ein Archiv, wie ihr habt, händisch durchsuchen? Da bräuchte man wahrscheinlich ein ganzes Team, die nichts anderes machen, als das zu durchsuchen. Und dann wäre man trotzdem wahrscheinlich nicht effektiv genug. Ja. Von der sehr, sehr cooler Use Case. Du hattest gerade gesagt, gerade im Internen spielt natürlich auch dieses Thema, was ersetzt jetzt die KI, wie du gerade sagtest, so ein bisschen so, in 5 Jahren macht die KI einfach alles und wir brauchen nicht mehr arbeiten. Hast du da Tipps, auch aus der eigenen Erfahrung, wie man damit umgehen kann, um solche Sachen vielleicht auch zu bewerten? Weil natürlich ist das ja ein schmaler Grat. Man kann ja dann sagen, ja gut, das ist jetzt irgendwie, die Stelle braucht man jetzt eigentlich nicht mehr. Wäre jetzt irgendwie 80% genauso gut wie die Mitarbeitenden. Reicht mir irgendwie. Das ist ja dann auch ein schmaler Grat. Deswegen finde ich diese Position, die ihr da einnehmt, total wichtig und total relevant. Hast du da Tipps, wie ihr da so vorgeht oder wie ihr das auch bewertet?
Ja, absolut. Also ich glaube, man muss immer, weil immer direkt mit dem KI-Thema auch immer der Effizienzgedanke immer ganz schnell irgendwie kommt in der öffentlichen Diskussion und man immer denkt, okay, damit werden jetzt Menschen komplett ersetzt. Und wenn man einmal die Perspektive verändert, ist die Vielfalt der Kanäle, in denen wir Informationen an unsere Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer bringen, ist so dermaßen explodiert über die letzten Jahre. Und alle diese Kanäle müssen bestückt werden. Und wir können nicht, und das glaube ich, können wenige Medienhäuser bei der aktuellen Marktlage einfach mal unsere Mitarbeiterzahl verdoppeln oder bei jedem Kanal einfach nochmal 200 Leute einstellen. Wir müssen deswegen einfach in der gleichen Zeit mit den gleichen Ressourcen eine Vielzahl von Kanälen bestücken und eine Vielzahl von Aufgaben machen. Und was wir uns als Medienhaus gedacht haben, ist, was ist denn der Wert oder der Mehrwert, den wir haben, damit eben Menschen bereit sind, ihre Zeit in unseren Inhalt zu investieren. Weil das ist unser größtes Gut, dass Menschen Zeit in einen von unseren Kanälen, in einen von unseren Inhalten investieren. Und deswegen ist da immer die Entscheidung zu sagen, wie können wir noch mehr Zeit für unsere Journalistinnen und Journalisten schaffen, damit sie an Inhalten arbeiten, wirklich an dem echten Inhalt, an dem Interview, rausfahren, mit der Person sprechen, diese Empathie, die Emotionen zu erzeugen, die Geschichte zu erzählen, und entlasten sie dann eben bei Aufgaben, wo wir denken, das ist nicht unsere Kernfähigkeit. Das machen wir mit, weil es eben da ist. Und ich glaube, das ist einer der Hauptentscheidungsgrößen. Das muss aber natürlich immer in jedem Fall bewertet werden. Und ich glaube, im Gespräch mit vielen anderen Medienunternehmen, die größte Herausforderung ist, dass die Kolleginnen und Kollegen das annehmen, was wir entwickeln, also die Vereinfachung in den Tools, weil ein Tool ist natürlich nur so gut, wie es dann auch genutzt wird. Jetzt können wir uns in der Produktentwicklung immer denken, super, ist doch total einfach, 20 Klicks sind jetzt ein Klick, und jemand sagt, ja, aber es ist nicht richtig, so macht es keinen Sinn. Und das war, glaube ich, eine der größten Erkenntnisse, und da haben wir wirklich ein ganz tolles Team, das sich mit dem Newsroom der Zukunft beschäftigt, unter Leitung von Philipp Jeckel bei uns, wo wir überlegen, wie können wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen das entwickeln. Wir sitzen daneben, das Team kennt wirklich jeden Workflow auf jeden Klick hinaus. Die kennen, was uns ausmacht, die kennen unsere Marken, und das sind die, die auch vorschlagen, gemeinsam mit den Journalistinnen und Journalisten zu sagen, der Step, der nervt mich. Also das mache ich jeden Tag, ich mache jeden Mal das Gleiche, den können wir. Und das nehmen wir dann als Idee mit. Das heißt, wir machen nicht die Ideen alleine in einem stillen Kämmerlein, sondern wir machen das wirklich in der direkten Zusammenarbeit, in dem, wie die Workflows durchgehen. Und das war wirklich ein großer Gamechanger für uns, von Anfang an wirklich die sie benutzen sollen, mit einzubinden und dann auch wirklich iterativ daran zu arbeiten, wie das Tool wirklich helfen kann. Und dann gibt es einfach wirklich auch jeden Tag Diskussionen, die wir in der Chefredaktion, im Management Board haben, zu sagen, ist das denn auch ein Schritt, den wir aus ethischen Gesichtspunkten noch ersetzen wollen? Oder ist das unser USP hier an der Stelle? Die führen wir sehr selten, weil wir, glaube ich, sehr sicher mittlerweile sind, was unser USP ist und was eher Randaufgaben sind. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir gelernt haben, dass wir einfach die es anwenden sollen, die KI, von Anfang an mit einbinden und nicht im Tool vorsetzen, was dann fertig ist.
Ich glaube, das passiert auch sehr schnell, gerade wenn man mitbekommt, man hat irgendein Tool, was plötzlich irgendwie alle Texte für alle Social-Media-Kanäle auf einem Knopfdruck erstellen kann, dann ist dann schnell irgendwie vom Head-Off oder von CMO, C-Level dann hier, ist ein Tool, das kann das alles, macht mal.
Ja, genau. Total. Und am Ende ist es ja auch die Frage, wenn Menschen haben dann ja auch immer, also das ist ja ähnlich wie digitale Produktentwicklung, ne? Also, oder wenn du B2B-Software entwickelst, dann hast du ja auch, sagt ja jeder, ich möchte so klicken, dann baust du das Tool so und dann sagt er, das funktioniert doch nicht. Also ganz oft ist ja die Lösung, die ich im Kopf habe, nicht unbedingt die richtige. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel ein KI-Playground eingeführt haben, wo wir unter einer Oberfläche ganz viele verschiedene Technologien eingebaut haben, damit wirklich, und mit vorgeschlagenen Prompts, wo wirklich die Kolleginnen und Kollegen gefühlt dafür bekommen, was kann das denn und was würde mir denn auch helfen, und das dann auch von der anderen Seite eher so als Inspiration mit reinzubringen. Aber ja, es ist ganz, ganz viel ausprobieren und dann doch wieder anders machen. Ich glaube, die wichtigste Arbeit, die wir leisten können, ist, dass die Oberfläche einfach bleibt, dass irgendwie auch man damit gut arbeiten kann, und wir stellen sicher, dass die Technologie dahinter wirklich sauber ist und dass die Datengrundlage sauber ist.
Ich glaube, das vergisst man auch ganz schnell, wenn man eine gewisse Affinität zur Technologie hat, wie einfach man dann vielleicht mit Interface auch klarkommt, und ich bin auch immer wieder erschrocken oder einfach dann realistisch auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt worden, wie schwierig es manchmal ist, ein anderssprachiges, also ein englischsprachiges Interface zu bedienen, oder wenn der Button nicht da ist, wo man das von anderen Softwaren kennt, ist halt ganz schnell eine Defensive. Und das heißt, ihr habt mit dem Playground habt ihr auch eine Umgebung geschaffen, wo ihr quasi KI-Technologie, die für euch quasi relevant ist, dann auch wirklich zur Verfügung stellt. Das heißt, das Ausprobieren ist bei euch auch eine wichtige Rolle in diesem Playground. Da schafft ihr auch Zeit für?
Ja, absolut. Also es ist so, dass wir einen ganz freien Zugriff auf das Tool anbieten, dass man das einmal wirklich ausprobieren kann, sich mit Prompts ausprobieren kann. Und wir schauen dann immer wirklich rein, was ist das, was die meisten jetzt auch als Prompt benutzen und wie kann ich das dann? Also dann hat ein Kollege da die perfekte Prompt gebaut und dann sagst du, hey, wir nehmen das als Standard-Prompt unter dem Button und dann kann das einfach jeder benutzen. Also sowas wie, übersetz mir mal den Text in der Tonality von oder so. Also da gibt es ja bestimmte Prompts, die einfach einmal so gut waren, dass man sie immer verwenden kann. Und gerade im Textbereich merken wir, das hilft schon wahnsinnig bei ganz, ganz, ganz vielen Dingen. Und auch im Audiobereich sehen wir erste wirklich gute Fortschritte. Bei Video ist es einfach noch weiter weg von dem, was wir brauchen. Deswegen haben wir da noch am wenigsten, also wir gucken uns das natürlich an, wir gucken uns das jeden Tag an, weil da kommt ja gefühlt jeden Tag einfach was Neues raus. Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, ja in 1-2 Jahren und dann kommt da was und du denkst, oh jo, okay, beschäftigen wir uns jetzt mal. Es scheint doch schon eine Idee dazu zu geben. Ja, aber das ist so Schritt für Schritt ausprobieren und dafür wird eben auch eine gewisse Zeit eingeplant in den Bereichen, dass man da wirklich dann auch dran arbeitet, die Effizienzen aufzusetzen.
Cool, mega spannend. Ich glaube, intern kann man da wahrscheinlich auch, wie du sagtest, muss man immer am Ball bleiben, weil gerade auch die verschiedenen Bereiche entwickeln. Video war für mich auch, wo ich dachte, ja, mal gucken. Und dann kam er vor einer ganzen Weile Sora und das war so, hui, okay, das ist möglich. Und da bin ich auch gespannt, wie das auch natürlich für Medienhäuser eine Rolle spielt. Vielleicht erst für B-Roll-Material, aber dann natürlich auch, vielleicht wie du sagtest, als Unterstützung für die hochwertigen Sachen oder die persönlicheren Sachen, emotionaleren Sachen vielleicht.
Total. Also ich glaube, was Soraya unfassbar gut kann, ist aus einem, wenn kein Material vorliegt, einfach etwas zu bauen, was irgendwie dieser Vorstellung entspricht und damit kann man ganz toll spielen. Und ich glaube, gerade für Marketing-Werbezwecke wirst du da sehr schnell einfach wahnsinnig viel Effizienz oder wahnsinnig viel auch Kreativität rausbekommen. Was wir ja als großes Medienhaus machen, ist eine Wiedergabe oder Darstellung der Realität oder auch bestimmte Stories zu erzählen auf die Art und Weise, wie wir die erzählen. Und da sehen wir einfach noch nicht, dass eine KI schon einen spannenden Trailer schneiden kann, der wirklich aber keine Spoiler dir vorgibt. Also die KI weiß ja überhaupt nicht, was Spoiler sind. So. Das heißt, wenn du so eine Folge beispielsweise GZSZ hast, was immer noch ein wahnsinnig beliebtes Format auch am TV ist, dann ist ein Spoiler, das darfst du auf den Tod nicht machen, einen Spoiler zu geben auf die nächste Folge, sondern du musst natürlich genau da abschneiden und sagen, hier, das mehr siehst du dazu in der nächsten Folge. Und das kann einfach eine KI noch nicht, diesen Spannungsbogen erzeugen und das eben ohne zu wissen, was darf ich eben nicht zeigen, was darf ich nicht erzählen. Von der Folge. Also gerade bei der Trailer-Erstellung, ich glaube, so ein bisschen der heilige Gral, wo jeder denkt, das muss doch KI bald können. Da sind wir tatsächlich noch weiter von weg, als man manchmal so denkt.
Stimmt, das Thema Spoiler denkt man gar nicht so nach. Man denkt da irgendwie, dass eine Zusammenfassung kriegt da hin und dann irgendwie auch was gezeigt. Kann Text bessere Spoiler? Okay. Oder besser Spoiler vermeiden, besser so gesagt?
Ja, also wir nutzen durchaus KI schon, um bestimmte Texte von Formaten, die wir jetzt zum Beispiel im Streaming auch zeigen, zu kürzen. Es gibt immer bestimmte Längen, die du für verschiedene Formate brauchst als Untertext. Dafür benutzen wir das schon, aber auch da ist schwierig, dass die KI Spoiler verwendet. Also sie kennt einfach das Thema Spoiler nicht und ich glaube, da weiß ich nicht und da bin ich total gespannt auch auf die Meinung, ob eine KI irgendwann einen Spoiler erkennen kann oder was das genau ist, was sie da nicht sagen darf, weil das ist ja durchaus sehr menschlich bewertet und sehr emotional, was ein Spoiler sein könnte. Nee, das kann sie tatsächlich in keiner Gattung.
Das ist spannend. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch kulturell nochmal unterschiedlich, wie sehr dann bestimmte Entwicklungen als Spoiler beziehungsweise als Vorwegnehmen von Entscheidungen irgendwie oder von Ereignissen mitgenommen wird. Spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber total cool. Ja. Lass uns gerne mal von dem intern, wie ihr es nutzt, ich glaube, da können wir wahrscheinlich auch noch mal sehr lange drüber reden, zu dem nach außen gerichteten, weil das ist, finde ich, mindestens genauso spannend, weil wenn man jetzt natürlich denkt, ihr könnt ganz viel erzeugen für euch intern, die Arbeit einfacher machen, dann könnt ihr natürlich auch nach außen in das Thema KI ja auch nutzen, um vielleicht auch eure Zuhörenden bzw. eure Audience im weitesten Sinne anders vielleicht auch abzuholen. Wie ist da so bisher eure Stellung und auch euer Einsatz dabei?
Mhm. Also wir nutzen, also ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, das hast du eben auch schon gesagt, Machine Learning, was wir schon sehr, sehr lange machen. Machine Learning wird schon super lange zur Personalisierung, zur Nutzersegmentierung etc. benutzt. Das würde ich einmal an der Stelle trennen von den Fortschritten, die wir jetzt mit generativer KI haben oder auch mit KI im Audiobereich. Wenn man jetzt mal sich das Thema Endkundenprodukte anschaut, dann haben wir gerade ganz viel im Bereich Audio gemacht, weil wir da auch ein großes Feld für KI sehen. Und als erstes haben wir, und das haben viele Publisher gemacht, daran gearbeitet, dass unsere Artikel in hoher Qualität vorgelesen werden können. Man erinnert sich noch an die ersten Artikel, wie die vorgelesen wurden von so einer mechanischen Roboterstimme und dachte, das kann ich mir nicht anhören, das ist ja ganz schrecklich. Und was wir gemacht haben, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wir haben einzelne Stimmen unserer bekannten Gesichter, zum Beispiel Mike Mäuser, damals einmal synthetisiert, also dafür Audiomaterial hochgeladen, eine synthetische Stimme erstellt und in diesem Kontext dann auch eingesetzt, um die Artikel vorzulesen. Und das einmal auch mit unseren Nutzern getestet, natürlich immer mit Transparenzhinweis, das ist eine synthetische Stimme, das hat Mike Mäuser jetzt nicht selber eingesprochen. Und das ist ganz spannend, weil du natürlich es nicht hinbekommen würdest, dass ein Sprecher jeden Tag hunderte von Artikeln einliest. Das ist ja wirklich irre, das würde nicht gehen. Das heißt, das ist ein sehr, sehr schöner Use Case, wo ich finde, wo man sieht, dass man so eine Lokalisierung, Personalisierung oder eine Effizienz darüber bekommen kann, die man sonst auch gar nicht herstellen könnte. Der nächste Schritt wäre eine Art Audio-News-Briefing, haben wir es jetzt mal genannt, wo man sagt, ich möchte einmal die wichtigsten News des Tages in genau der Länge zusammengefasst haben, die ich gerade habe. Das ist für viele Leute die Fahrt im Auto zur Arbeit, das ist vielleicht auch der Weg in der Bahn zur Arbeit, wo ich 20 Minuten habe, okay, heute habe ich einen Stau, das sind 30 Minuten und genau für die Zeit möchte ich einmal die wichtigsten News oder auch Magazin, VIP-Inhalte des Tages einmal bekommen. Da arbeiten wir gerade für NTV dran, dieses Audio-News-Briefing herzustellen. Cool. Es geht auch nur mit einer KI, weil natürlich diese Längen, 17 Minuten, 15 Minuten, auch das kannst du nicht einsprechen. Da brauchen wir auch eine synthetische Stimme für. Und das ist jetzt ein ganz spannendes Feld, wo ich sehr, sehr darauf gespannt bin, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, ist das Thema Conversational News. Das gibt's natürlich auch mit einem Chatbot, also ginge durchaus auch mit Text zu sagen, ich gebe was ein, aber Menschen sind faul, was sowas angeht. Am liebsten möchten sie gerne, idealerweise das natürlich mit einer Sprachsteuerung machen, gerade wenn ich vielleicht auch unterwegs im Auto bin, kann ich das auch nicht anders. Und da zu sagen, gib mir mal die wichtigsten News des Tages im Überblick, das ist schon wichtig, diesen Überblick zu haben und dann zu sagen, du hast gerade irgendwie Ukraine gesagt, bitte sag mir mal gerade, was der Stand ist oder was ist gerade passiert in den letzten Tagen und dann wirklich sehr selektiert Inhalte zu bekommen, die mich interessieren, aber mit einer gewissen Steuerung, wo wir nicht vorselektieren, sondern der Nutzer auch eine gewisse Steuerung übernehmen kann via Sprachsteuerung. Auch das können wir uns sehr gut vorstellen mit KI jetzt in den nächsten Jahren, was das Thema Audio angeht.
Also Audio ist bei euch auf jeden Fall ein großes Thema, wie ich sehe. Ich finde es auch selber spannend, weil wir kennen ja irgendwie so Siri und Alexa und ich glaube, das war damals immer so, ja, jetzt haben wir den KI-Assistenten, der alles für uns mit Sprache steuern kann und dann hat man gemerkt, ja, Stoppuhr, Radio, das geht, Wetter auch noch und dann wird es schon dünn. Aber da kommen wir jetzt einfach an so einen Punkt, wenn personalisierte News ist natürlich auch total genial, weil nicht nur die Zeitkomponente, sondern vielleicht auch das auf Bildungsniveau, sage ich mal, nochmal runterbrechen, weil natürlich irgendwie das Thema Machine Learning kann man in verschiedenen Bereichen erklären, kann man sehr einfach, kann man sehr komplex erklären. Das könnte natürlich auch total spannend sein, dass diese Personalisierung da mitzunehmen. Was ich ganz spannend fand, du hattest ja gerade gesagt, ihr habt ja eine Stimme synthetisiert von einem von euren News-Anchoren oder News-Sprechern und habt ihr da ein Gefühl dafür bekommen, ob eine vertraute Stimme, ich meine, jetzt sind wir ja nicht mal an dem Punkt, dass eine Roboterstimme so, also dass die Stimmen klingen wie ein Roboter, sondern sind ja schon sehr echt, gerade bei so Tools wie Eleven Labs. Habt ihr das Gefühl, dass eine bekannte Stimme auch besser funktioniert, vielleicht eine höhere Akzeptanz auch annimmt? Oder ist das eher andersrum, dass man sagt, das ist eine künstliche Stimme von einem echten Menschen, finden wir irgendwie ein bisschen komisch?
Ja, also zum einen muss man, glaube ich, sagen, dass wir auch schon vor ein paar Jahren total beeindruckt waren, wie gut diese Stimmen tatsächlich dann sind, weil du gibst nur 8 Stunden Material ein und du hast eine Stimme wirklich von der Kollegin, von dem Kollegen. Und wir haben ganz viele Tests in der Firma gemacht, wo wir wirklich einmal die Originalaufnahme und genau das gleiche nachgesprochen von der KI hatten. Die Leute lagen wirklich regelmäßig total falsch. Also man konnte es wirklich nicht unterscheiden. Das ist wirklich beeindruckend. Es gibt immer Wörter, die man nachtrainieren muss. muss, das ist heute schon viel, viel besser geworden als vor ein paar Jahren. Und wir haben dann Nutzerbefragungen gemacht und dabei herausgefunden, dass die Bekanntheit des synthetischen Sprechers, zumindest bei einer Vorlesefunktion, muss man sagen, eine untergeordnete Rolle spielt. Sondern, also manche haben sogar die berühmten Sprecherstimmen gar nicht unbedingt erkannt, weil man oft ja auch ein Gesicht dazu braucht. Ne? Also es gibt, glaube ich, wenn ich das Gesicht habe, denke ich, ja klar ist er das. Aber ob man es immer raushört, da braucht man schon eine sehr prägnante Stimme, um das wirklich rauszuhören. Und viel wichtiger als die Prominenz wirklich des Sprechers oder dass man ihn kennt, war die Qualität und die Aussprache der Stimme. Wir hatten zum Beispiel eine Stimme, die wir synthetisiert haben, die aus dem nachrichtlichen Bereich kam. Und dadurch war auch die Intonation der synthetischen Stimme eher nachrichtlich. Also wie ein News-Anchor sprechen würde in den Daily News oder auf NTV beispielsweise. Und wir hatten eine Kollegin, die eher aus dem Bereich Podcast und erzählend eher kommt. Und das war eher die Intonation. Und da hat man schon gemerkt, dass der Kontext der Stimme passen muss. Ne? Dass man die News eher bei der News-Stimme sieht und das angenehmer empfindet. Und wenn man jetzt eine Audiobook wahrscheinlich machen würde, wäre es eher die andere Stimme. Also das war schon spannend. Was aber alle eigentlich gesagt haben, ist, dass dadurch, dass es ein natürlicher Sprecher als Input war, wirkt es auch von der gesamten vom Sprechduktus weniger roboterhaft. Und richtige Intonation und auch ein höherer Hörgenuss, sage ich jetzt mal, als von Siri, wenn Siri jetzt beispielsweise so einen Artikel vorlesen würde. Und das die größte Chance, und da haben wir wirklich wahnsinnig viel auch Zuschauerpost zu bekommen oder Leserpost in dem Fall, die diese Accessibility das erste Mal, also viele Menschen, die beeinträchtigt sind in ihrer Sehfähigkeit, die haben uns geschrieben und gesagt, ey, das erste Mal habe ich Spaß dabei, wirklich gut Artikel zuhören zu können. Vorher, das konnte man sich nicht anhören. Es war so schlimm, wenn der Screenreader das gemacht hat. Und das ist ganz toll, dass es jetzt dieses Feature gibt. Also das war so das, was das Größte ist. Aber beim Vertrauen, das Vertrauen entsteht eher durch die Marke und wo die Stimme eingebettet ist, als durch die Stimme selber, haben wir festgestellt beim Vorlesen der Artikel.
Mega spannend. Ich glaube, da gerade dieser Part mit den neuen oder dem Erreichen von Leuten, die da noch gar keinen Zugang zu hatten oder konnten, ist das total spannend, da irgendwie nochmal eine andere, ja, auch irgendwie was Gutes zu tun am Ende des Tages. Ja. Total cool. Und gerade im Bereich Audio, wenn ihr sagt, wir synthetisieren jetzt Stimmen, klar kann ein News Anchor nicht 300 Artikel am Tag vorlesen, aber theoretisch könnte man ja auch das an die andere Richtung ausrollen und sagen, so, ja, dann nach 8 Stunden Stimmmaterial kannst du nach Hause gehen, da brauchen wir dich nicht mehr. Wie geht ihr dabei sowas um? Sagt ihr dann, okay, diese 300 Artikel, die man vorlesen muss, das soll keiner machen, das ist auch viel zu viel, aber dann vielleicht im Newsroom selber oder halt in der Sendung oder sowas, dass wir dann wirklich auch hier wie in den anderen Bereichen schaut, okay, wo kann der Mensch dann emotional nochmal Mehrwert liefern und wo ist es einfach nur in Anführungszeichen seine Stimme?
Ja, das, ich glaube, da sind wir noch mittendrin, das richtig rauszufinden, weil natürlich zum einen das Thema Akzeptanz da wichtig ist, zum anderen das Thema, wie wird auch eine synthetische Stimme vergütet, ist auch noch ganz am Anfang. Also auch da, als wir das vor 2 Jahren gestartet haben, uns mal umgehört haben, was ist denn so ein Standard, die gibt's einfach noch nicht. Das heißt, da müssen wir gemeinsam mit unseren Voice Talents irgendwie zusammen dran arbeiten. Und es gibt einige Aspekte, die wir zur verantwortungsvollen Nutzung von synthetisierten Stimmen, so unter dem Label läuft es bei uns, einmal ganz, ganz wichtig finden und die wir vorher klären müssen. Wir brauchen zum Beispiel immer eine Einwilligung der Sprecherin und Sprecher, ihre Stimme zu benutzen tatsächlich. Also es gibt eine Einwilligung und dann setzen wir auch immer eine vertragliche Vereinbarung auf mit einem Code of Conduct zum einen. Also wofür darf ich diese Stimme denn überhaupt nutzen in meinem Portfolio, auf meinen Plattformen, für welche Marken und für welche Themen? Zum Beispiel keine falsche Informationen, Manipulation, Identitätswechsel, Spam zum Beispiel, Werbung oder politische Meinung, das schließen wir dann oft aus, gerade mit unseren Speakern, die in unserem Portfolio auch wirklich auf den vertrauensvollen Brand setzen. Und dann Approved Use Cases, ne? Zum Beispiel, ja, wir dürfen es für Bildung, wir dürfen es für News. Also wofür dürfen wir es überhaupt nutzen? Und darin wird dann natürlich auch das Thema Vergütung geklärt. Und natürlich hast du Use Cases, wo du sagst, da ist es die Stimme und das, wir gehen immer den Weg, die Sprecherin, den Sprecher selber einzusetzen, wenn es eben ein nicht skalierter Use Case ist. Also wenn wir sagen, das ist wirklich was, wo wir einen einzelnen Case haben, wo wir eine einzelne Aufnahme machen, zwischen unserem Bachelor-Podcast, den wahnsinnig viele Menschen hören, den macht natürlich weiterhin die Kollegin, die auch diesen Podcast macht, den würden wir nie synthetisch machen lassen an der Stelle. Wenn wir aber sagen, wir müssen was lokalisieren und es ist einfach nicht möglich, für diese Sprecherin oder den Sprecher das so oft einzusprechen. Das ist hauptsächlich im digitalen, personalisierten, lokalisierten Umfeld einfach der Fall. Da würden wir immer auf synthetische Stimmen setzen. Das ist im Moment das, wie wir es einsetzen. Ich fände es schwierig, es für die nächsten Jahre zu sagen, aber das ist zumindest das, wo wir uns heute drauf verständigt haben und was wir auch für sinnvoll haben. Und es ist halt natürlich wichtig, wir müssen halt immer transparent darauf hinweisen, auch da, wo wir eine synthetische Stimme benutzen. Weil natürlich, und das ist das, wo immer die Grenze zu Desinformation ist. Und natürlich können wir auch einmal als Medienhaus, wird einmal vielleicht etwas, wo wir in der journalistischen Arbeit merken, da lag eine falsche Information vor und wir korrigieren die natürlich. Und das kennt man ja auch von Artikeln, wo man auch nochmal Klarstellungen hat, wo vielleicht was in der ersten Veröffentlichung nicht richtig war oder sich als falsch rausgestellt hat. Da haben wir natürlich immer wahnsinnig große Transparenz drüber. Das muss jedes Medienhaus machen, gehört auch zur journalistischen Arbeit. Und dann darf es natürlich nicht sein, dass eine synthetische Stimme, wenn da auch ein Gesicht hintersteht, eine Falschinformation rausgibt. Mhm. Das heißt, wir müssen immer darauf hinweisen, auch das ist eine synthetische Stimme und eben auch dafür sicherstellen, dass diese Stimme auch keine Falschinformationen oder eine politische Meinung beispielsweise auch äußert, die nicht ihre eigene ist. Weil es ist natürlich schwierig, dann das Gesicht und die Stimme zu trennen, die einfach nur was vorliest.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, wahrscheinlich auch schwierig, das dann die perfekte Mitte irgendwie zu treffen, weil es immer irgendwelche Cases gibt, die da mal aufploppen. Und wahrscheinlich ist es noch relativ jung, das Thema oder die Technologie. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch hier das eine oder andere nochmal auffallen.
Absolut. Und vielleicht auch noch als ja. Punkt, das ist ja manchmal nicht nur für News, ne? Also wir haben natürlich jetzt gerade in unserem Umfeld nutzen wir die Stimme ganz viel für News, aber es ist, glaube ich, auch ein sehr schöner Use Case von der synthetischen Stimme ist. Ich glaube, viele haben Pumuckl auch wieder gesehen, die Neuauflage von Pumuckl und die Stimme von Hans Clarin wieder irgendwie zum Leben zu erwecken, ist ja auch eine Möglichkeit. Auch da muss man natürlich mit dem Thema Lizenzen etc. Vergütung, auch da muss man drüber sprechen, aber das ist nochmal ein anderer Use Case als News, wo es jetzt wirklich darum geht, auch was herzustellen, was gar nicht anders möglich wäre.
Ja, absolut. Ich glaube, da kommen halt auch nochmal ethische Fragen in den Raum, wenn man dann solche Stimmen wieder zum Leben erweckt quasi. Total spannend. Nutzt ihr denn, du hast ja gesagt, Conversation, Chatbots oder News, angepasste News, ist ja jetzt alles oder mit Audio relativ textlastig bzw. audiolastig. Gibt es noch andere Bereiche, wo ihr vielleicht auch Personalisierung jetzt mit generativer KI nochmal weiter gedacht habt oder auch denkt? Also ich denke da tatsächlich das Erste, da sind wir noch weit von entfernt, aber das Ende von meiner Folge, die ich gucke, vielleicht anders ist als das, was du guckst.
Dass so ein bisschen auch die Storyline sich auch dann so ein bisschen auf 1:1 ändert, ja. Das ist ein super interessantes Gedankenspiel. Also machen wir uns natürlich Gedanken drüber. Ne? Es gibt ja auch so dieses, wo treffe ich auch vielleicht in einem Content bewussten Entscheidung als Nutzer und der Pfad verändert sich. Auch da gibt es ja schon erste Inhalte zu, die hergestellt werden. Das haben wir jetzt noch nicht in dem Maße bei uns ausprobiert, weil das ist ja auch einer, ne, da sind wir über das Thema, was ist tägliche Aufgabe, Standard, was ist auch USP und unser USP ist, wir haben wahnsinnig gute Storyteller im Haus. Ich meine, dafür hast du so ein großes Entertainment-Media-Haus und wir glauben, dass das wirklich eine Kompetenz ist, die wir noch deutlich besser können als eine KI, aber durchaus super spannend zu sagen, es sieht ein bisschen anders aus. Also gerade bei dem Thema 1:1 Personalisierung, ich glaube über Storyline, da sind wir nicht, aber wir können uns durchaus natürlich vorstellen, eine 1:1 Personalisierung von Inhalten, von Startseiten, von Reihen etc. vorstellen. Auch das ist schon seit Jahren da. Das kann man natürlich, wenn wir auch einen Input von jemandem haben, on the fly sehr, sehr gut irgendwie dann adaptieren. Also da sind wir auch bei dem Thema Conversational, nur eben nicht News, sondern wie kann ich auch besser irgendwie filtern, was suchen, mir was zusammenstellen. Und da kann uns ja auch durchaus generative KI helfen. Bei den Storylines machen wir es noch nicht. Und auch bei den News machen wir es halt auch nicht in dem Maße. Ich meine, das ist schon ein altes Thema, Personalisierung, da erzähle ich, glaube ich, niemand mehr was Neues. Man muss natürlich immer schauen, was eine Filterblase auch auslöst. Und das ist ja schon noch unsere Aufgabe zu sagen, Menschen sind schon in Social Media oft genug in ihrer Filterblase. Unsere Aufgabe ist es eigentlich, auch eine editoriale Auswahl von Inhalten zur Verfügung zu stellen, wo wir glauben, das ist etwas, was die Menschen insgesamt wissen sollten, auch wenn sie sich nicht bewusst dafür jetzt danach suchen oder dafür entscheiden. Und trotzdem bieten wir Personalisierung an. Deswegen im Entertainment-Bereich noch mehr 1:1 als im News-Bereich. Das muss man nochmal unterscheiden.
Ich glaube, das ist auch total spannend, weil über die letzten Jahre und Monate ja dann auch so viele Use Cases plötzlich auch technologisch umsetzbar sind. Ich meine, es war jetzt vor kurzem auch das KI-Audio-Startup aus Frankreich, was ja quasi eine Echtzeitgefühlt Audio-Conversational Engine gezeigt hat, auch wenn die Qualität des Outputs noch nicht so zufriedenstellend war. Aber allein schon der Punkt, dass du, also für mich hat es teilweise sich so schnell schon angefühlt, weil die KI zu schnell geantwortet hat auf meine Frage. Und das glaube ich, da mit zunehmendem Fortschritt Technologie kommen ja auch immer mehr Use Cases dann auch auf, wo man dann auch das auch wirtschaftlich rechnet. Ich meine, wenn wir jetzt mal bei dem Gedankenspiel bleiben, personalisiertes Ende von jeder Folge, das wird relativ teuer aktuell noch sein, gerade bei eurer Audience. Aber denkt das dann mal irgendwie 2-3 Jahre weiter, wo dann vielleicht dann die Erstellung eines Videoclips vielleicht dann 2 Cent kostet oder sowas.
Weniger. Das ist halt so schwierig, in die Zukunft zu schauen, ne? Also weil man ja irgendwie gefühlt vor 2 Jahren noch gesagt hat, ach, das ist in 5 Jahren da, dann war es in 2 Jahren da oder in einem Jahr da. Und ich finde es so schwierig, jetzt in diese Glaskugel irgendwie zu schauen, was wir in 2-3 Jahren irgendwie machen. Das konnte man deutlich besser früher beantworten. Da gibt es irgendwie diesen Satz, der mir irgendwann mal hängen geblieben ist. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass sich die technologische Landschaft auch im Medienbereich noch nie so schnell gedreht hat wie in den letzten 2 Jahren. Und dass sie sich auch nie wieder so langsam drehen wird wie in den letzten Jahren. Und das ist so ein bisschen das. Es ist so schwierig im Moment zu sagen, was ist im nächsten Monat eigentlich an KI draußen und wie benutzen wir das? Ich glaube, wir fokussieren uns darauf, das immer zu beobachten und zu gucken, ne? Immer unter dem Aspekt USP und wo hilft es uns? Aber da immer wieder die Entscheidung zu treffen. Und es ist so schwierig heute zu sagen, welche Entscheidung würde ich in 3 Monaten treffen, wenn es da wäre und wenn es so da wäre. Total schwierig.
Ja, und ein ähnlicher Spruch ist mir auch irgendwann mal im Kopf hängen geblieben, dass wir jetzt gerade aktuell das Schlechteste haben, was wir jemals haben werden in dem Bereich. Und schlechter wird es jetzt nicht mehr. Und wir gewöhnen uns, glaube ich, sehr, sehr schnell an solche Sachen. Also ChatGPT ist jetzt irgendwie, obwohl es noch nicht so alt ist, für eine Bubble, auf jeden Fall schon selbstverständlich und einfach ganz normal. Und das ist, glaube ich, auch krass, wie schnell wir uns an Technologie und den Einsatz davon auch gewöhnen. Aber du hast gerade auch so ein bisschen was zu den auch Social Media mal erwähnt und da natürlich steht natürlich auch eine Entwicklung von Medieninhalten mit in den Raum. Ganz vorweg für mich natürlich sowas wie YouTube Shorts oder TikTok, wo natürlich auch Medieninhalte und der Medienkonsum mit und ohne KI sich ja nochmal verändert. Wenn ich an meine Kindheit denke, 20.15 Uhr RTL-Film, da hat man sich dann irgendwie 2 Stunden Zeit für genommen oder 2,5, je nachdem, wie lange die Werbepausen dann irgendwann waren. Das war eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Und da finde ich es spannend, hat jetzt nur bedingt was mit KI zu tun, aber wie ihr denn auch so mit dieser Aufmerksamkeitsspanne oder die Veränderung der Aufmerksamkeitsspanne bei eurer, dann auch Zielgruppe, die wahrscheinlich immer mehr auf Social Media aktiv sind, in verschiedenen Kanälen, so umgeht. Ist das auch wirklich was, wo ihr sagt, da verändert sich auch der News-Bereich beispielsweise? Werden Leute immer ungeduldiger? Gibt es vielleicht eine Gegenbewegung? Habt ihr da ein Gefühl für?
Boah, das ist pro Generation so unterschiedlich. Und dadurch, dass natürlich unser Portfolio sehr breit die Bevölkerung anspricht, also wirklich die ältere Generation, die noch sehr viel TV schaut, also wir haben im TV ein Durchschnittsalter von ungefähr 57 Jahren, dann im Streaming sind es 39 Jahre, auf Social ist es nochmal deutlich jünger. Und das heißt, die Menschen, die wir erreichen wollen mit unserem Inhalt und die wir auch erreichen müssen, das ist ja auch eine gewisse gesellschaftliche Aufgabe von unserem dualen System, dass nicht nur die öffentlich-rechtlichen, sondern auch die privaten Medien ihre Informationen wirklich in die gesamte Bevölkerung reinbringen, kann man sich natürlich jetzt irgendwie nicht verschließen und sagen, nee, das machen wir nicht, weil das wird unseren Qualitätsansprüchen nicht gerecht, irgendwie in 7 Sekunden das zu erzählen. Also absolut, wir sehen es auch. Die Aufmerksamkeitsspanne ist auf Social deutlich geringer. Du brauchst innerhalb der ersten 3 Sekunden, besser in 1-2 Sekunden, zumindest einen Hook, dass jemand sagt, ich bleibe jetzt länger dran. Dann darf er auch ein bisschen länger sein, der Inhalt. Das hat sich ja schon gezeigt, dass auch durchaus ein bisschen länger der Inhalt sein kann. Aber du musst in den ersten 3 Sekunden den Hook setzen, dass jemand sagt, ah, okay, da bleibe ich jetzt dran. Und da haben wir schon vor einigen Jahren auch auf TikTok angefangen. Also wir haben ein Social-Media-Team, was wirklich eigentlich jeden Social-Media-Kanal zumindest einmal für uns sichtet, ausprobiert, schaut, können wir das stattfinden in dem Maß, wie wir das machen wollen. Bei TikTok ist es auf jeden Fall so. Da sind wir jetzt seit 3 Jahren unterwegs. Und wir wissen auch, dass TikTok ein ganz anderes Storytelling natürlich braucht, als wir das jetzt vielleicht in einem Video mit 2:30, 3:30 oder bei RTL Aktuell zum Beispiel machen können. Da probieren wir gerade mit RTL Aktuell viel aus und sind jetzt auch mit anderen Marken vertreten, wie RTL Exklusiv, Punkt 12, NTV, Stern. Also da haben wir ganz, ganz viel, wo wir es jetzt ausprobieren. Wir sehen aber schon einen Trend, und das finde ich ganz spannend, von vielen jungen Menschen, die sagen, ich gucke mir das zwar auf TikTok an, mir ist das aber viel zu viel, und die dadurch so eine Newsmüdigkeit auch irgendwie haben. Die gucken sich schon irgendwie ganz viel Social Media an, aber es gibt auch diesen Gegentrend, der irgendwie wieder dieses Digital Detox ist jetzt auch nicht super neu, aber das sehen wir schon immer mehr, dieses Thema, eigentlich ist mir zu viel und sag mir doch mal, was wichtig ist, und wieder sich diese editoriale Auswahl wünschen von, was sind denn die 5 News des Tages, die wichtig sind, neben diesen ganzen Breaking-Geschichten. Ja, die kriege ich mit, aber was sind die 5 wichtigsten Themen dieses Tages? Das heißt, Print ist tatsächlich die letzten Jahre auch mal wieder gekommen. Viele junge Menschen, und das haben wir jetzt gerade in 1-2 Studien gesehen, gucken im Streaming sich manchmal wieder auch Nachrichtenformate an. Also gehen auf eine Plattform wie beispielsweise bei uns RTL Plus und sagen, ich gucke mir da dann einfach nochmal das an. Da kann ich vorspulen, wenn mich was nicht interessiert, aber ich kriege einen ganz guten Überblick. Und da bin ich auch durchaus bereit, für Geld zu bezahlen. Also es ist per Generation sehr unterschiedlich. Wir versuchen überall zu sein. Wir haben nicht den Anspruch, dass du in unter 7 Sekunden jemanden informieren kannst über ein Thema zu 100%. Wir haben gerade eine Idee, dass wir es bestimmt in 90 Sekunden hinbekommen. Und da geht es jetzt, das einmal zumindest zu versuchen für die junge Zielgruppe. Ja,
ja, ich glaube, dass das ja auch super schwierig ist, da irgendwie alles runterzubrechen. Und vielleicht ist es sogar so eine gesunde Gegenbewegung, dass man sagt, okay, jeder kann jetzt irgendwie News machen, jeder macht in 3 Sekunden oder 10 Sekunden News, und ich sehe mich einfach nach einer Quelle, die irgendwie, der ich vertrauen kann, weil ich zugekleistert werde von Content einfach, und von daher wäre es vielleicht eine ganz gesunde Gegenbewegung. Vielleicht wird es nicht mehr der 2:15 Film, aber vielleicht ein bisschen, wie du am Anfang auch gesagt hast, Marke und Vertrauen spielt da, glaube ich, eine sehr große Rolle. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt ja auch verschiedene Channels, ihr habt TV, ihr habt Print, was immer noch erlebt, interessanterweise. Digital natürlich, Apps etc. Geht ihr dann auch mit dem Thema, weiß nicht, Personalisierung oder auch KI-Strategie im weitesten Sinne mit verschiedenen oder mit anderen Zielgruppen unterschiedlich um, dass ihr vielleicht so ganz klassisch gedacht, okay, 50 plus, da sind wir ein bisschen vorsichtiger mit generativer KI, wo wir wissen, dass da die Hauptgruppe ist, weil vielleicht nicht so die Akzeptanz, bei den Jüngeren sagen wir Vollgas, generative KI drauf. Habt ihr da auch solche Unterschiede, die ihr fahrt?
Aus unserer Erfahrung kommt es manchmal gar nicht so sehr aufs Alter an, sondern tatsächlich eher die Affinität, die jemand hat. Ich kenne wahnsinnig viele über 60-Jährige, die sich mit jeder neuen Technologie auseinandersetzen, und zum Beispiel unsere NTV-Zielgruppe ist total tech-affin. Also das ist so eine total tech-affine Zielgruppe, die der Nachrichtenmarke folgt. Vielleicht bei anderen Marken ist das eher nicht so. Das heißt, wir haben eigentlich bei jeder Marke, jedem Kanal eine Zielgruppe, die wir kennen, die wir durch Interviews, die wir immer wieder durch Nutzertests irgendwie kennenlernen und da dann irgendwie Verständnis dafür entwickeln. Aber ja, die Interfaces, sage ich jetzt mal, unterscheiden sich einfach auf diesen Plattformen und dann auch teilweise pro Kanal. Also eine NTV findet ja im Fernsehen zum einen statt, ist eine leicht ältere Zielgruppe als die NTV-App, ist eine andere Zielgruppe als K-Entertainment, weil dafür brauchst du ja auch ein bestimmtes Auto, um NTV-App im K-Entertainment zu haben. Auch da tech-affiner oft. Und deswegen ist es eher der Kanal, der es vorgibt, das Interface, und KI ist dann oft eher unterschwellig dann da. Also sie ist dann oft nicht so präsent, sondern wir merken eher, okay, das ist der User-Job in dem Moment, in dem Nutzungskontext, und wenn KI uns dabei helfen kann, das zu machen, also Auto beispielsweise, im Auto habe ich keine Hände. Im Auto kann ich nur mit meiner Stimme arbeiten, sage ich jetzt mal. Das heißt, wie können wir da wirklich das noch besser machen, die Nutzererfahrung, und dabei hilft uns KI. Wir fangen oft nicht mit KI an, sondern wir kommen dann irgendwann zu, dafür bräuchten wir KI. Deswegen ja, es unterscheidet sich pro Marke, pro Kanal, aber gar nicht so sehr pro Altersgruppe. Das ist so das Gefühl, das wir haben.
Ja, merke ich auch tatsächlich manchmal auch in Arbeit mit Unternehmen, dass manchmal echt Leute, wo man von außen auf den ersten Blick denkt so, okay, dann muss ich noch irgendwie das Internet erklären, und dann spricht man mit der Person und denkt so, wow, okay, krass, die ist aber tief drin, mega cool. Dabei ist man wahrscheinlich auch viel überrascht. Jetzt hatten wir ein paar Mal schon über das Thema Vertrauen gesprochen. Das ist, glaube ich, was total wichtig ist, gerade bei der Menge an Content, die wir auch haben, überall. Ich glaube, der Social Media Feed ist niemals leer. Man kann immer weiter scrollen. Ich weiß noch, ganz am Anfang bei Instagram hatte man sogar einen Punkt, da war das irgendwann leer. Ja. Da gab es noch nicht die Suggestions und die Recommendations.
Die skippt nur jeder, die klickt jeder einmal weg, auch wenn er sich die gesetzt hat.
Wahrscheinlich. Aber natürlich spielt auch da das Vertrauen auf der anderen Seite eine große Rolle. So das böse Wort im Raum, Fake News. Mhm. Das ist natürlich für Menschen in jedem Berufszweig eigentlich eine Rolle. Wie geht man damit um, wenn man vielleicht auch selber mal betroffen ist? Aber natürlich für so ein Medienhaus nochmal eine ganz andere Herausforderung. So von deiner Perspektive, jetzt sehen wir, Technologien werden besser, KI-Avatare werden realistischer, Stimmen, synthetische Stimmen werden ununterscheidbar. Wie siehst du so die Herausforderung auch auf den Blick auf die Zukunft, was sowas angeht, was Falschinformationen auf sehr hohem Level, mit Medientypen, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten, angeht?
Ja, vielleicht vorab, und das ist so spannend, weil ich weiß, dass das Wording irgendwie immer ist, dass wir immer Fake News sagen und so, wir Medienunternehmen sagen dann immer, Fake News ist eigentlich ein Widerspruch in sich, weil News-Nachrichten ja eigentlich das Mittel gegen Desinformation sind, aber es ist natürlich der Begriff, den irgendwie alle benutzen, aber
was wäre denn der bessere Begriff?
Wirklich Online-Desinformation, das ist natürlich unsexy wieder, aber viel einfacher, aber am Ende ist es ja eine Desinformation und keine News, ne? Weil man dann irgendwie diesen Desinformation irgendwie mehr Mehrwert irgendwie zu oder mehr Wert irgendwie zumisst, als sie eigentlich sind. Aber ich glaube, und da spricht man vermutlich für viele Medienhäuser, für jeden, der irgendwie faktenbasierte Entscheidungen für eine wichtige Voraussetzung für so eine funktionierende Demokratie auch sieht. Man sieht ja, was das eben macht mit einer Demokratie teilweise, auch was Social Media mit einer Demokratie auslösen kann. Eine AfD, die auf TikTok mit Abstand die stärkste, meistgesehene Partei ist. Also was das alles auslösen kann und was auch in dem Rahmen Fake News dann eben mit einer öffentlichen Meinung machen. Das ist schon sehr besorgniserregend, was mittlerweile mit Deepfakes möglich ist, im Audio- und auch im Videobereich sogar mittlerweile. Weil alle Technologien kann man immer fürs Gute und fürs Schlechte benutzen. Das ist bei KI nicht anders. Als Medienhaus, als professionelles Medienhaus, wir haben, und das wissen viele gar nicht, wir arbeiten ja mit 1700 Journalistinnen und Journalisten, die bei uns angestellt sind, ist ja genau das die Aufgabe zu sagen, wir müssen einen verlässlichen, unabhängigen Journalismus sicherstellen und das ist aus unserer Sicht das Rückgrat gegen die Desinformation und bildet auch Vertrauen. Das heißt, ich glaube, in der aktuellen Zeit ist das Thema etablierte Nachrichtenmarken, die es in Deutschland gibt und auch weltweit gibt, für die ist es eigentlich, gut ist immer ein schlechtes Wort, ich will gar nicht sagen, dass es gut ist, aber es ist ein Anker, weil sie eben genau so arbeiten, dass das ausgeschlossen werden kann, dass das Fake News ist. Wir haben beispielsweise bei uns seit 2016, das war noch lange bevor die große Diskussion über Fake News in die Öffentlichkeit ging, ein Verifizierungsteam aufgebaut. Das heißt, es ist ein Team, was nur sicherstellt, dass die Inhalte, die wir recherchieren, die wir am Markt finden, die bei uns einlaufen, die newswürdig sozusagen sind, einmal wirklich checkt. Also die prüfen Nachrichten, Video, Bildmaterial aus dem Internet, User-Generated Content überprüfen sie und gucken dabei, ist das authentisch? Ist das plausibel, dass das so passiert ist? Ist das aktuell? Weil auch manchmal werden ältere Informationen wieder raufgeholt und in einen anderen Kontext gesetzt. Und ist auch der Absender ein vertrauenswürdiger Absender? Und da ist immer diese Überprüfung, bevor man einfach schnell und auf Social Media wird es einfach rausgehauen. So, wir wollen auch schnell sein. Wir sind auch sehr schnell im Breaking News Fall. Aber es muss natürlich auch verifiziert sein. Und da können wir, glaube ich, als Medienhaus mit dem großen Vertrauen, mit den Marken, die wir haben, schon ein Anker sein in der Zeit. Und wir haben zum Beispiel auch ein Format, und das finde ich ganz großartig, das ist eine Eigeninitiative von auch von uns im Bereich Journalistenschule auch gewesen, NTV Faktenzeichen. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt einschalten oder sich auf RTL Plus nochmal angucken. Da zeigen wir, wie man mit Logik und einem gesunden Menschenverstand und ein paar Tools Manipulation erkennen kann. Also, weil man hat ja immer das Gefühl, ich erkenne das gar nicht. Und es gibt durchaus Tools Logik und Methoden, mit denen man es erkennen kann. Und das andere Thema, und das ist auch bei dem ganzen Thema Fake News, ist natürlich auch das Thema Schutz des geistigen Eigentums. Also wenn jemand etwas, was du selber irgendwie recherchiert, publiziert hast, außerhalb des Kontexts nimmt und es auch wirklich anderweitig verwendet und dann auch Leistungsschutzrecht. Ne? Wenn KI irgendwelchen Content nimmt, den eigentlich man selber hergestellt hat, wie wird auch das Thema Monetarisierung da passieren? Also uns umtreibt das sehr stark. Wir glauben, dass wir gerade genau dieses Gegengewicht sein können und auch sein wollen. Und dafür müssen wir eben auch auf Social Media als jedes Medienhaus stattfinden. Und was wir gerade fordern, und das ist deutschlandweit so, ist eine Art zentrale Clearingstelle für Deepfakes. Mhm. Also dass man wirklich auch eine neutrale Stelle aufbaut, um das zu identifizieren, auch wirklich zu kommunizieren, dass das eben wirklich ein Fake ist und dass das nicht so ist. Ne? Weil, ich weiß nicht, bei den ganzen Videos, wo irgendwie ein hoher Politiker wie Obama einfach tanzt mit anderen, natürlich wissen wir, das ist wahrscheinlich ein Deepfake. Aber es ist ja wirklich sehr smart, teilweise eingesetzt von dem, was ich damit streuen möchte und sehr wenig erkennbar. Und das kann einfach nicht das Medienhaus immer leisten. Da brauchen wir auch eine Stelle, die sich damit wirklich durchgängig beschäftigt, mit dem Thema große Deepfakes, die wirklich große Bedeutung auch in einem Land haben.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich als Medienunternehmen halt auf vielen Seiten halt auch eine Herausforderung, weil ich meine, die Inhalte, die ihr veröffentlicht und ihr baut euch ja auch eine trustworthy Marke dann auf, der man Vertrauen schenkt. Und da können ja genauso gut auch eure Inhalte dann entsprechend für Fehlinformationen genutzt werden. Und ich glaube, da ist, glaube ich, die Transparenz total wichtig und da auch ja einen Prozess zu haben, das irgendwie plausibel, vielleicht sogar, ich glaube, Plausibilität ist da ganz wichtig, weil sehen oder erkennen tun wir es vielleicht bald nicht mehr so richtig. Aber vielleicht so ein bisschen gesunder Menschenverstand wird vielleicht noch ein wichtigerer Skill werden. Ja. Und generell so als Marke ist ja natürlich auch, ich meine, alle bekommen ja irgendwie das Thema Fake News mit, ob man jetzt in der KI-Bubble ist, in der Tech-Bubble oder halt auch nicht. Das ist ja für alle irgendwie ein Thema, weil es immer irgendwo in der News zu sehen ist. Wie geht ihr als Unternehmen auch um da auch Vertrauen vielleicht nach außen zu stärken? Du hattest ja vorhin schon gesagt, ihr kennzeichnet synthetische Stimmen, wenn die was vorlesen. Habt ihr noch andere Schritte, um auch wirklich RTL auch in der Zeit, wo Fake News oder Desinformationen stattfinden, nochmal zu stärken?
Ja, also ich glaube, das Thema Transparenz von der Nutzung von KI ist einfach ein großes. Das machen wir mit Stimmen, das machen wir aber genauso gut, wenn Symbolbilder beispielsweise per KI erstellt sind. Also wir würden nie, das ist wahrscheinlich auch eine ethische Richtlinie, an echten Bildern, die aus der Realität sind, etwas manipulieren oder etwas verändern über KI. Das ist eine beispielsweise eine Richtlinie. Und wir haben auch wirklich jeden Tag Redaktionskonferenzen mit Diskussionen eben über ethische Standards. Geht das? Können wir das so machen? Können wir das nicht so machen? Und halten wir damit eigentlich die journalistischen Richtlinien ein. Das ist etwas, was wir natürlich nicht außen kommunizieren, aber was für uns einfach sehr wichtig ist und was auch unsere Erwartungshaltung natürlich ist. Über das Verifizierungsteam haben wir eben gesprochen. Das ist in der Medienbranche auch sehr, sehr gut bekannt, unser Team. Da waren wir, glaube ich, einer der First Mover und das ist wirklich einfach ein wahnsinnig gutes Team, auf das man sich toll verlassen kann und womit wir auch immer sehr viel, zumindest auch im Fachbereich, kommunizieren. Das Thema Aufklärung, das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen, dass wir als Medienhaus auch durchaus aufklären und versuchen dabei zu helfen, eben sich durch diese Medienlandschaft. In die Faktenzeichen ist eben nur ein Beispiel, aber das versuchen wir auch auf Social genauso zu machen, also da wirklich vorneweg zu gehen. Und was einfach das größte Asset ist, und das ist wirklich das Thema Marke. Und das hört sich immer so trivial an, aber wenn man überlegt, die NTV-App oder die NTV-Webseite ist jetzt 25 geworden, 25 Jahre, weil wir immer über die klassischen Medien sprechen und damit meinen wir dann immer TV und Print. Aber wir haben ja durchaus auch schon eine Nachrichten-App seit über 10 Jahren, die da draußen ist. Und das ist ja eine harte Arbeit, eine Reputation aufzubauen. Es ist sehr leicht, eine Reputation wieder zu verlieren. Und ich glaube, dass diese Reputation immer noch da ist, von einem NTV, von einem RTL aktuell, von auch Personenmarken, die wir haben, von Peter Klöppel beispielsweise. Da weiß jemand, das ist ein Mensch oder eine Marke, da weiß ich, dass das verifiziert ist und dass auch wenn sie merken, das stimmt vielleicht doch nicht, das kann immer passieren, dass man eine Information einfach nicht verifiziert, also dass es einfach doch anders ist, das passiert auch in der journalistischen Arbeit, das klarzustellen, also dieses Vertrauen spielt eine große Rolle und das ist eine jahrelange Arbeit. Und ich glaube, wenn man die heute noch nicht investiert hat als Marke im journalistischen Bereich, dann ist es fast unmöglich, da reinzukommen wieder, weil das ist durchaus was, was sehr, sehr lange braucht und wo man sehr lange dran arbeiten muss, auch um die aufrechtzuerhalten, die Reputation. Das heißt, das hauptsächliche Merkmal ist, wie können wir diese Reputation aufrechterhalten in einer Welt, in der es einfach wahnsinnig viel Deepfakes gibt, die wir einfach ausselektieren müssen. Das ist, glaube ich, das größte Asset, um Vertrauen zu erlangen.
Mega spannend. Ich glaube, das Thema Vertrauen wird uns noch eine Weile auf jeden Fall begleiten. Ja. Ein bisschen angedockt an dem Thema Vertrauen ist ja auch das Thema Regeln. Du hattest im Vorgespräch auch über den DMA und den DSA gesprochen. Das sind natürlich dann auch Instanzen, die man so mehr oder weniger beeinflussen kann, was da für Entscheidungen getroffen werden. Kannst du für alle, die zuhören, kurz mal sagen, was das auf sich hat und was das vielleicht auch für die Medienentwicklung auch bei euch für eine Rolle spielen wird?
Genau. Also es ist ja auf europäischer Ebene einmal der Digital Markets Act und der Digital Service Act quasi rausgekommen. Und am Ende sind die dafür da oder bieten die Chance, dass dieses Unlevel Playing Field mit den Big Playern, also mit Google, mit Facebook, Meta, dass das in vielen Bereichen durch Regulierung adressiert wird. Das heißt, dass nicht bestimmte irgendwie Marktdynamiken, Marktdominanzen ausgenutzt werden können, dass es irgendwie auch um das Thema Desinformation geht, dass man dagegen vorgehen kann, dass es eine Transparenzgrundlage gibt, die geschaffen werden muss an einem Markt. Zugang zu Daten beispielsweise, wie sehr dürfen Daten ausgetauscht werden zwischen unterschiedlichen Unternehmensbereichen und Bevorzugung von Angeboten. Da ist ja Google durchaus in den letzten Jahren sehr interessanten Ideen, auch seit diesem Jahr, auch Mitte diesen Jahres durch die I/O-Conference hat man ja schon die interessanten Ideen von Google gesehen, welche Informationen denn man nicht direkt auf Google darstellen könnte und Monetarisierung von denen, die den Content erstellt haben, wieso sehen wir nicht ein, ist ja da, ne? Genau, und das sind einfach Schutzkonzepte für auch den lokalen Markt, auch gegenüber Big Playern, um eben das Playing Field wieder sauber aufzustellen. Das kann aber auch nur ein erster Schritt sein für die Auffindbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Medien auf den digitalen Plattformen. Das muss natürlich langfristig gesichert werden und das sind erste Instrumente. Also grundsätzlich, die EU-Gesetzgebung geht ja ganz stark dahin zu sagen, wie können wir ein Level Playing Field eben herstellen von eben Anbietern, die wirklich die Arbeit haben und die diese Informationen einfach nur nutzen und aggregieren. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt gewesen von beiden Regulierungen.
Und das in Kombination mit dem EU-AI-Act ist natürlich dann nochmal eine interessante Kombination, auch was das ganze Handling von Medien und Daten und so weiter angeht und die Möglichkeiten auch. Du hast gerade schön gesagt, interessante Vorschläge von Google, Informationen einfach mal als Antwort überall reinzupacken und mal zu gucken.
Ja, ich meine, total nutzerfreundlich. Also man muss ja sagen, und ich sage was Positives über Google, okay, es ist eher aus einer Nutzerfreundlichkeit. Natürlich hat Google sich auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir machen es nutzerfreundlich. Und natürlich ist es nutzerfreundlich, einfach mal einen Text aus dem Kontext zu nehmen, den auf der Suchergebnisseite darzustellen. Aber beispielsweise, was sie mit Wetter gemacht haben, und das ist, es gibt Meteorologiedienste, diese Daten müssen generiert werden, die müssen irgendwie bezahlt werden. Es gibt Wetterstationen und irgendwo werden diese Daten dargestellt. Das waren Wetterseiten und dann irgendwann wurden dann einfach die Informationen in dieser Discover-Box angezeigt und gesagt, übrigens, hier ist schon das Wetter. Und wie machen ja die meisten digitalen Dienste heute ihre Monetarisierung über Werbung? Weil bei den meisten Themen sind wir einfach als Nutzer nicht bereit, für etwas zu bezahlen, weil das Internet ist ja frei. So wurde es zumindest eingeführt. So wurde es uns erzählt. Internet ist frei, Informationen sind frei. Und das ist ja auch total, total richtige Idee vom Internet. Aber es gibt ja auch Informationen, die eine Arbeit sind, sie zu erstellen oder sie zusammenzustellen. Und durch eine Aggregation und durch etwas auf der Ergebnisliste darzustellen, wo keine Werbung präsent ist, habe ich null Monetarisierung für denjenigen, der die Informationen eigentlich sammelt und die Arbeit damit hat und auch die Kolleginnen und Kollegen bezahlen muss. Ich glaube, und das wird schon durch diese Acts besser reguliert als vorher. Es geht immer noch ein Stück besser. Es ist natürlich immer so, wenn du einmal regulierst, du kannst bestimmte Use Cases damit abdenken, bestimmte nicht. Genauso ist es mit dem AI Act, wo DMA und DSA vielleicht ein bisschen spät gekommen sind, wo man denkt, das hätte auch vielleicht einen Tick früher passieren können, war natürlich der AI Act sehr früh auch in der Regulierung. Wir waren da sehr früh unterwegs, auch in der EU. Und auch das hat Chancen, also hat auch Vorteile, hat aber genauso auch Nachteile, wie es bei jeder Regulierung einfach der Fall ist. Grundsätzlich begrüßen wir Regulierung, weil es uns einfach, glaube ich, in Europa hilft. Der europäische Markt ist damit schon mal deutlich besser unterwegs als andere Märkte. Das ist ein großer Vorteil, auch für die kleineren Player oder den nationaleren Player, da wirklich eine Fairness zu schaffen. Aber ja, nicht immer der letzte Schluss natürlich.
Und glaube ich auch nicht, was man einfach mal so kurz beantworten kann und dann wahrscheinlich auch alles seine Vor- und Nachteile, auch was Innovation und so weiter angeht, aber auch total spannend. Zum Schluss würde ich gerne noch ein bisschen deinen Blick auf die Zukunft haben, mit einer ganz einfachen Frage. Nein, du hast ja gerade schon gesagt, die Innovation, die wir so in den letzten Jahren auch gesehen haben, die kamen in der Regel schneller, als wir so erwartet haben. Und wenn wir jetzt einfach mal mit der Geschwindigkeit, die du jetzt so fühlst, mit dem Wissen, was du so hast, auch in der Medienlandschaft, einfach mal so 5 bis 10 Jahre, was wahrscheinlich schon echt viel ist, mal in Zukunft fluckt, was die Medienproduktion angeht, auch was die Mensch-KI oder Mensch-Maschine-Beziehung angeht. Wie ist so deine Vorstellung, wenn du eine hast, wie könnte so eine Welt dann aussehen? Mehr Informationen, weniger Informationen, jeder hat seinen eigenen kleinen, sein eigenes kleines RTL. Was ist so deine Idee vielleicht?
Ja. Boah, das ist total einfach in 10 Jahren. Aber ich bin froh, wenn ich so ein halbes Jahr nach vorne gucken kann im Moment mit den technologischen Entwicklungen mit unseren Teams. Aber ich glaube, was die große Frage sein wird und das wichtigste Gut, was Menschen haben, wird Zeit auch in Zukunft sein. Und die Frage ist, wie investieren Sie diese Zeit? Und wie wollen Sie diese Zeit, in welcher Geschwindigkeit wollen Sie auch diese Zeit? Ne? Also wie viel Input möchte ich in einer gewissen Zeit haben? Und was ist auch wichtiger Input für mich? Also diese Entscheidung zu treffen, wird für Nutzer erstmal sehr spannend sein. Und wir werden uns natürlich immer auch danach richten, was Nutzer mit ihrer Zeit machen möchten, wie sie die investieren wollen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen eine Codependenz natürlich auch, aber wenn man jetzt einmal die nächsten 5 Jahre vielleicht zumindest nach vorne schaut, sieht man, dass wir heute viele Grundlagen schaffen, durch Ausprobieren, durch Schauen, was machen wir, und dann ganz natürliche Prozesse weitergehen werden. Das ist zum einen im redaktionellen Bereich, darüber haben wir zu Beginn besprochen, sich vor allem Entwicklung in der Automatisierung von Routineaufgaben, Zusammenfassung, Kuration von Artikeln, Bilderauswahl. Ich glaube, da wird immer mehr gehen, was Routineaufgaben angeht, sodass wir das fast gegen Null fahren können in der Content-Erstellung. In der Sprach- und Bilderkennung, glaube ich, wird ganz viel passieren. Also KI wird in der Lage sein, komplexe audiovisuelle Inhalte zu analysieren, zu generieren, und das immer besser. Das wird insbesondere interessant für die Live-Berichterstattung sein, weil live ist für uns immer noch ein Feld, wo wir glauben, das kannst du nicht komplett. Live-Ereignisse sind das, was die Menschen außerhalb der Technologie brauchen. Begegnungen, live, Sachen, die jetzt spannend sind. Fußball ist, glaube ich, ein gutes Feld, und was da allein in den letzten Jahren schon passiert ist, auch für uns in der Medien Branche, was uns hilft, ne? Videobeweis, der Chip im Ball, der ja total jetzt bei der EM jetzt das auch mal richtig präsent natürlich auch war durch die ganzen Checks. Da wird sehr, sehr viel passieren bei dem Thema Live, und wird auch Effekte für uns in der Medienbranche haben. Und das ist das Thema Monetarisierung. Wir haben ja zuletzt immer wieder gesehen, dass Menschen ganz lange nicht bereit waren, für Inhalte online zu zahlen, sondern, ne, deswegen ist Werbung auch weiterhin wichtig und wird auch weiter in den nächsten 5 Jahren wichtig sein. Wir sehen aber, dass durch KI gesteuerte Personalisierung und Features, die nur mit KI möglich sind, das, was du eben angesprochen hast als One-to-One, ich habe da was nur für mich konfektioniert wird oder was mir diese Minuten besonders schön macht, die ich investiere, und besonders perfekt passend macht. Da sehen wir, dass die Zahlungsbereitschaft da ist, und das ist spannend für die digitale Welt zu sehen, wie entwickelt sich auch eben durch KI-gesteuerte Personalisierung das Thema Paywalls, Abo-Modelle, wie können die noch effektiver sein, wie können sie noch personalisierter sein und noch besser und lokalisierter sein. Da sehen wir durchaus sehr große Chancen auch für uns, auch in der Monetarisierung die nächsten Jahre. Und was ich immer spannend finde, die Frage stellen wir unseren Journalistenschülerinnen und Journalistenschülern, die sich auch jetzt gerade immer wieder bewerben und die bei uns starten. Glaubst du, dass in 5 Jahren noch Text gelesen wird? Und das könnte ich dir nicht beantworten. Also ich glaube, ja, ich glaube, dass Menschen immer noch Text lesen. Aber wenn wir jetzt so den Trend jetzt sehen, zu audiovisuellen Inhalten eher der Trend, viele junge Menschen hören eher Podcast, als eben dann den Artikel zu lesen, oder schauen sich eher eine Docutainment-Serie an, wenn sie irgendwas wissen wollen, anstatt quasi das zu lesen. Das wird sehr spannend sein zu sehen, in welchen Formen wird Information stattfinden. Dass sie weiter stattfindet und dass wir sie weiterhin bereitstellen, ist klar. Es ist eher die Frage, auf welchem Kanal, in welcher Länge, mit welchem Gehalt, mit welchen Menschenstimmen. Das wird interessant sein, dass aber in 5 Jahren die Welt sich einmal komplett gedreht haben, die Bedürfnisse weg sind, das glaube ich nicht. Die Bedürfnisse werden da sein. Wir werden sie nur anders erfüllen müssen mit allem, was da ist.
Vielleicht gibt es ja dann auch in 5 Jahren eher so die Gegenbewegung, dass man sagt, dieser ganze KI-personalisierter Kram brauche ich nicht, ich will eine Zeitung kaufen und da die News.
Oder wie siehst du das wieder? Also es gibt tatsächlich einige junge Menschen, die wieder Print-Abos haben und ich kann das total verstehen. Also da bin ich jetzt vielleicht auch, ich bin jetzt nicht Gen Z, aber ich bin durchaus auch noch nicht in TV-linearen Alter oder in dem, wo Print so stark war. Aber so dieses sich zu Hause hinsetzen und wirklich sich bestimmte Marken auszuwählen und zu sagen, da habe ich von A bis Z, wenn ich es einmal durchlese, bin ich fertig auch und habe nicht dieses endlose Hängenbleiben auf Reels und ich kann nicht aufhören und habe ein Ende, sondern ich habe einen Anfang, ich habe ein Ende und danach fühle ich mich informiert zu einem gewissen Thema und das wieder zu haben, ist durchaus auch ein Mehrwert, den wir sehen und diese Begrenzung kann man ja auch durchaus im Digitalen herstellen. Wir machen es nur nicht, weil wir haben es ja endlos. Wir können ja endlos anbieten. Und die Frage ist, ist es nicht eine Begrenzung, die wieder spannend ist? Das siehst du im E-Commerce interessanterweise schon. Da ist ja ein Trend auch oft sehr früh, dass man sagt, viele Marken und Webseiten, die begrenzte Limited Collections, Limited Editions, eine Begrenzung haben, wieder für eine Saison nur eine gewisse Anzahl Teile haben. Das kommt wieder, weil man eben nicht durch 50 Seiten durchscrollen möchte, welchen oder welche Hose man sich irgendwie kaufen möchte oder welche Schuhe. Und ich glaube, dass das durchaus auch andere Lebensbereiche betrifft, dass ich wieder eine natürliche Begrenzung haben möchte und ob die durch Personalisierung, also generative KI im Sinne von Personalisierung ist oder auch generative KI zu nutzen, um zu sagen, für einen Menschen was lokalisiert zu bekommen auf seine Interessen, aber da ein breites Spektrum an Meinungen zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, kann ja auch eine Entscheidung sein. Also das wird spannend, wie diese Begrenzung in Zukunft digital aussieht, aber die wird definitiv erwartet. Wir werden nicht in dem Konsum weitermachen können von Informationen, den wir heute haben. Da bin ich auch überzeugt von.
Ich frage mich auch, kann die Aufmerksamkeitsspanne noch kürzer werden?
Wir sind das Jahr unter Tisch. Das macht mir Sorgen. Ja, also ich glaube, in Goldfisch hat 7 Sekunden, wenn ich jetzt, lass mir nichts Falsches erzählen, ich glaube, in Goldfisch hat 7 Sekunden und ich glaube, dieses Jahr war mir das erste Mal kurzfristig drunter als Mensch.
Schön.
Da denkst du, also so News unter 7 Sekunden zu erzählen, wird irgendwann schwierig und da ist die Frage, wie kriegst du es hin, dass wir eine Bevölkerung haben und vielleicht das nochmal als sehr wichtige Aufgabe, die ich auch in den Medien sehe, wir haben eine Aufgabe, allen Menschen, auch die vielleicht nicht den akademischen Hintergrund haben und FAZ lesen, das ist auch eine Blase. Ja, es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der mitreden möchte im Alltag und wo wir auch eine Information brauchen, dass sie wählen gehen können für die nächste Wahl und dass sie diese Informationen so halten, dass sie sie auch verstehen. Na, Tagesschau in einer Sprache ist jetzt auch gerade das erste Mal live gegangen und versucht es damit. Unsere Aufgabe ist es, dass die Information ankommt, nicht, dass wir sie senden. Und das wird eben spannend zu sein, wie du diese Entwicklung der Aufmerksamkeit und auch der Begrenzung irgendwie nutzen kannst, dass immer noch diese gesellschaftliche Aufgabe auch erfüllt wird. Und neben den News haben wir natürlich auch nochmal Entertainment. Da haben Leute komischerweise eine längere Aufmerksamkeit, was ich immer spannend finde. Ich kann mir trotzdem einfach ein Reality-Format durchbingen von Anfang bis Ende. Aber News irgendwie zu lesen, einen längeren Artikel zu lesen, ist schwierig. Und da müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, weil wir müssen diese Informationen vermitteln. Und wie machen wir das? Wie machen wir es interessant? Wie machen wir es spannend? Das wird die Aufgabe sein.
Also ein schöneres Ende hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Also super viel. Ich glaube, ich hätte noch einige Fragen mit dabei, aber wir hoffen mal auf eine größere Aufmerksamkeitsspanne als von einem Goldfisch bei dem Podcast, weil es ist ja jetzt schon ein bisschen länger geworden. Ja. Du, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, für auch mal den Blick hinter so ein Medienunternehmen wie RTL. Man hat ja oft so ein Bild davon, was ihr so tut, aber jetzt nochmal von dir auch zu hören, wie ihr auch mit dem Thema generative KI umgeht, auch wie ihr das auch gesellschaftlich beziehungsweise auch ethisch bei euch intern so spielt, fand ich mega spannend. Ich glaube, hier ist wirklich für alle was dabei. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich bin gespannt, was die Medienbranche noch in den nächsten Jahren so vor sich hat und wie sich dann auch die Informationsaufnahme und Verarbeitung so entwickeln wird. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Jens.